Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12termann.at.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und wie ihr uns schon kennt, ist natürlich ein Thema bei uns jetzt im Vordergrund. Und es ist natürlich wieder das Nationalteam. Die Nations League steht an und das Team von Ralf Rangnick spielt gegen Slowenien und Norwegen. Der Kader wurde bekannt gegeben, es hat ein paar neue Namen gegeben, vielleicht eine Überraschung. Was uns überrascht hat, wer neu ist, wer vielleicht dabei sein hätte können und was uns gegen Slowenien und Norwegen erwartet, das bereden wir jetzt. Mein Name ist Lukas Lorber und heute wieder mit dabei ist mein wunderbarer Kollege in der neuen Wohnung, wie ich sehe, Tobias Kurekin. Hi, Tobi.
Wunderbar, ist eine nette Ankündigung. Hello.
Ich muss schon mal schön die Stimmung einleiten, damit das Gespräch nett und ja.
Und auch die schöne Wohnung, von dem her, gute Kombi.
Ja, ich freue mich sehr. Nach dem EM aus, das ich jetzt nicht mehr weiter ausführen werde, der Stachel sitzt. Whatever. Genau, danke. Machen wir jetzt weiter mit den Nationalspielen und ja, die Nations League steht an. Wie ist bei dir die Stimmung, Tobi? Weil, kleine Anekdote vielleicht noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Tobias fährt zum Slowenien-Spiel und er hat mich gefragt, ob ich mitfahren möchte. Wir sind ja doch beide in Graz sitzend, nicht so weit weg vom Spiel in Slowenien. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber bei mir geht es noch nicht, dass ich Nationalteam-Spiel anschauen kann. Es ist noch ein bisschen zu nah an dem Türkei-Spiel. Deswegen habe ich absagen müssen. Das heißt, der Tobi fährt jetzt so einfach nach Slowenien. Aber was kannst du dir von, oder was wünschst du dir von den Spielen? Was könnte man dort erhoffen, was passieren könnte?
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mir zuerst gedacht, du bist ein kompletter Tschackl, dass du das jetzt da ablehnst.
Ja, es ist ganz was Persönliches.
Ja, warte, lass mich ausholen. Ich habe mir zuerst so überhaupt nicht verstanden, weil ich mir die Karten im Juli gekauft, Mitte Juli. Mhm. Und da war die Euro nicht lang her. Aber ich habe mir gedacht, dieses Team ist geil, ich habe Bock drauf. Und habe gar nicht mehr so an das Norwegen-Spiel gedacht, sondern viel, viel mehr an dieses geile Niederlande-Spiel, wo wir jetzt einmal im Stadion in Berlin waren und da gestanden sind und dann From Austria gesungen haben und ich mir gedacht habe, diese Mannschaft gibt mir so unfassbar viel zurück. Und habe gar nicht dran gedacht, dass mir das jetzt irgendwie belastet im Nachhinein. Und jetzt da, kurz davor habe ich mir eine Pressekonferenz von Ralf Rangnick angeschaut und dann dummerweise auch diesen Artikel auf ORF Sport gelesen. Mit alte Wunden kommen wieder hoch oder alte Emotionen waren es, glaube ich. Und können nicht hochkommen, das ist ein Blödsinn. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, da ist doch was dran. Also nochmal diese Erzählung von Ralf Rangnick, dass diese Mannschaft nach diesem unglücklichen Aus in Leipzig bis 4-5 Uhr in der Früh zusammen in der Hotellobby gesessen ist, nicht viel geredet hat und am nächsten Tag nochmal Tränen geflossen sind, da habe ich mir kurz gedacht, so fuck, fühle ich. Also ich kann mich auch noch erinnern, am Tag nach dem Türkei-Spiel bin ich aufgestanden, wie liegen gegangen, bin nämlich mit einer ziemlichen Leere und dies jetzt dann doch, jetzt verstehe ich das zumindest, ich bin trotzdem sehr gehypt auf die Spieler, weil die Mannschaft noch immer sehr geil ist und ich hoffe auch noch immer sehr hungrig, aber ein bisschen verstehe ich jetzt besser.
Es hat nachhaltig einfach irgendwas, das klingt jetzt richtig blöd irgendwie, wenn man einfach über das Spiel so objektiv redet, wenn man objektiv betrachtet, dass man nur über so ein Spiel redet, aber es war halt irgendwie, diese Stimmung, die da drumherum aufgebaut war, wir waren beim Niederlandespiel, wir haben uns gedacht, boah, was war das jetzt, wo waren wir da jetzt, gell? Sitzen dann vor dem Olympiastadion und dann ein paar Tage später fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen und es war, es ist halt irgendwas verblieben.
Es hat ein bisschen diesen Touch gehabt von, also ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, wir sollen nicht zu viel darüber reden, weil das haben wir ausführlich in der letzten Folge analysiert mit den tollen Kollegen, aber es hat ein bisschen so eine Once-in-a-Lifetime-Chance, war es, glaube ich. Also irgendwie hat man kurz das Gefühl gehabt, das könnte der Sommer sein, wo wirklich dieser Sprung passiert. Und jetzt rede ich nicht von einem Europameistertitel, weil wir wissen alle, da gehört viel dazu. Aber ich meine, Wales ist zwar 16 in der EM-Halbfinale gekommen. Und irgendwie haben wir das im Hinterkopf jedoch alle gehabt, vielleicht ist es genau dieser Sommer. Und ich glaube, Ralf Rangnick hat ja auch nur diesen Job angenommen, weil diese Europameisterschaft in Deutschland ist. Und man hat da so hingearbeitet, auch mit diesen Karabinern und so. Und das war dann einfach zu schnell vorbei oder zu gar. Und wie es dann vorbei war, indem man wirklich massivst unglücklich gegen die Türkei ausging, ist es einfach weh dann. Aber letztlich, und das ist ja der Bogen, den wir jetzt dazu dem spannen können, was kommt, die Mannschaft ist nicht immer geil. Der Trainer ist sowieso am. Also, ich bin ja jetzt ein bisschen verdächtig, dass ich da ein bisschen überperforme mit meinem Hype, aber der Trainer ist grandios. Also, ich glaube, das ist ein perfect match, wie wir es oft schon gesagt haben. Und es gibt ja auch noch weitere Aufgaben und die größte Aufgabe, die bevorsteht, heißt ja Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Und wir haben mal mit dem Herbert Prohaska geredet, der letzte Trainer war, der ein österreichisches Nationalteam zu einer WM-Endrunde geführt hat. Das war 1998, in mein Geburtsjahr. Also ich glaube, es wäre an der Zeit.
Es wäre an der Zeit und ja, diese Zeit könnte jetzt beginnen mit der Nations League. Ich habe am Anfang vom Podcast gesagt, wir starten da jetzt schön in den Podcast ein und jetzt reden wir dann schon ein einige Minuten über dieses Aus in der EM. Aber gehen wir zur Nations League. Die ersten Spiele stehen an und diese Spiele sind einmal gegen Slowenien und einmal gegen Norwegen. Der Kader wurde bekannt gegeben und es gibt auf der einen Seite vielleicht eine Überraschung, auf der anderen Seite, wenn man sich die Verletzungen anschaut, ist es legitim, finde ich, meiner Meinung nach, dass er dabei ist. Anel Jakupovic, derzeit, also ehemaliger Sturmspieler meines Wissens, auch kurzzeitig bei Juventus gewesen und jetzt bei NK Maribor in der slowenischen ersten Liga. Bis jetzt ein sehr guter Saisonstart von ihm in der Liga, 5 Spiele, 5 Tore, in der Conference League Quali auch 2 Tore, also sehr torgefährlich derzeit. Was hat das mit dir gemacht, dass Jakupovic einberufen worden ist, Tobi?
Ja, ich bin jetzt total überrascht. Also ich habe auf den Kader geschaut und mir gedacht, geil, dass das noch kommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, weil Jakupovic war irgendwie so dieses große Talent vor ein paar Jahren, wo wir gesagt haben, der wird wirklich einmal einer und der kann das. Und dann war er schon bei dieser Sturmleihe, diesem Gastspiel in Graz, nicht wirklich der, wo wir alle gehofft haben, dass er ist. Und da hat man sich gedacht, schade drum. Also man vielleicht passiert uns in 6 Jahren das Gleiche mit Yusuf Demir, gell? Also der kann definitiv kicken. Und ich hab's einen geilen Take gefunden, weil ich mir gedacht habe, jetzt da ohne die Nations League wieder kleinreden zu wollen, weil auch da gibt es ein Part in die USA, dass man zur Weltmeisterschaft kommt. Aber da kann man zumindest ein bisschen was ausprobieren. Und Anel Jakupovic ist wahrscheinlich genau das. Also der wird jetzt nicht jedes Spiel 90 Minuten spielen. Nicht gegen Norwegen und nicht gegen Slowenien. Aber wie du richtig gesagt hast, der ist geil in die Saison gestartet, performt in Marburg, in Maribor eigentlich. Und ich finde das einen smarten Take von Ralf Rangnick, einfach das anzunehmen und sich dann einmal anzuschauen, weil er ist zu jung er ist zu alt für jedes U-Nationalteam mit 26 mittlerweile. Und wenn du einen Spieler mal austesten willst, dann ist halt vielleicht die Nations League noch die beste Bühne dafür. Es gibt diese Testspiele immer weniger und jetzt bei allem Respekt vor Slowenien und vor Norwegen, da werden wir später noch reden, dass sie alles andere als leicht sind. Man kann das schon machen.
Vor allem, also wie du gesagt hast, der wird jetzt vermutlich nicht der Spieler sein, der jetzt 180 Minuten spielt in den 2 Spielen. Könnte dementsprechend auch interessant sein, weil der Gegner, der erste Gegner vor allem ja doch Slowenien ist und er in Slowenien spielt. Dementsprechend vielleicht auch noch spannend. Was ich mit der Berufung von Jakupovic cool finde, ist, dass Rangnick nicht nur in die großen Ligen schaut, sondern dass ihm das auch auffällt und dass er vielleicht auch Signal an die Kicker schickt, die vielleicht jetzt, ich denke an Nikola Sattelberger, der jetzt bei Genk spielt oder ähnliche, also einfach bei Spielern, für Spieler, die in kleineren Ligen sind, dass die irgendwie die Message kriegen, hey, oh Leute, wenn es ihr performt, ist es trotzdem natürlich möglich, dass ihr da reinkommt und Jakupovic performt derzeit und dementsprechend ist er auch, vor allem auf der Position, wo wir in Österreich sowieso nicht so stark besetzt sind, dann schon eine Chance bekommen kann. Marko Arnautović auch im Sturm wieder dabei. was dich sehr gefreut hat, was ich mitbekommen habe. Ja, und auch Junior Adamo, was ich wieder persönlich sehr schön finde, weil er in Freiburg dann doch wieder im DFB-Pokal getroffen hat, in der Bundesliga ein Assist. Also es geht irgendwie aufwärts, hätte ich gesagt. Für das, dass wir doch noch mit Gregoritsch zum Beispiel einen Verletzten haben und so auf der Position.
Kurz noch die Worte zu diesen kleineren Ligen, weil ich finde das einen smarten Punkt, den du da ansprichst, und das hat Ralf Rangnick in seiner Amtszeit als Teamchef immer wieder bewiesen. Der hat Matthias Seidel beispielsweise erstmals in den erweiterten Kader einberufen, wo er noch Zweitligaspieler bei Blau-Weiß Linz war. Also Ralf Rangnick macht das immer wieder. Man muss halt dazu sagen, und das spricht jetzt ganz klar für die slowenische Liga, ein Take, den man nicht vergessen darf. In der slowenischen Liga, das hat der Fabio Schaub von der besten Liga der Welt mal so schön gesagt, du hast mehr Zeit. Du kannst, wenn du ein technisch guter Spieler bist, der Jakubovic ohne Zweifel ist, und du hast mehr Zeit, die aufzudrehen, aufzublicken, dir vielleicht den Ball nur einmal hinzulegen, bevor du schießt, das macht schon viel aus. Also da kannst, also das ist der Unterschied zwischen Top-Ligen und kleineren Ligen, wie viel Zeit du als Spieler bekommst. Und nur ganz kurz letzter Satz dazu, man sieht das ja ein bisschen von Tommy Horvath beim SK Sturm, wie der am Anfang seiner Bundesliga-Karriere noch immer ein bisschen braucht hat, weil er nicht so schnell war, nicht so schnell war beim Auftreten, nicht so schnell beim Pass, nicht so schnell beim Schuss, und mittlerweile hat sich das gewandelt. Also mittlerweile, das heißt, die Spieler können das lernen, die Spieler kommen mit diesem Tempo mit, und das ist ja auch für Jakubovic jetzt eine große Chance. Aber genug von Jakubovic und hin zu Arnautovic und Adamu. Marko Arnautovic hat mich einfach total gefreut, obwohl ich sagen muss, okay, die letzten Jahre war der im Nationalteam nicht mehr der allerwichtigste Spieler auf dem Platz. Aber die Frage ist immer, was er neben dem Platz, was er in der Kabine mit sich bringt. Und da ist er, glaube ich, einfach wichtig, und ich bin da ein bisschen fußballromantisch jetzt da und sage, Marko Arnautovic ist einfach so identisch. Figur für das österreichische Nationalteam. Der Typ ist einfach, auch wenn er nicht der wichtigste und beste Spieler in dem Team ist, es wäre einfach gelogen, das zu sagen. Auch nicht für das Spiel von Ralf Rangnick. Aber der ist geil. Und wenn der seine 20 Minuten bekommt, kannst du sicher sein, dass der noch was probiert. Und ich finde es cool, dass dieses "Bis ich nicht tot bin, werde ich spielen" Zitat von 2015 nach einem Heimsieg gegen Russland in der damaligen EM-Quali, wo er mit gebrochenen Arm gespielt hat, dass es bestehen geblieben ist. Es ist ein bisschen dieses, okay, man kann sich auf diesen Satz damals verlassen, und das ist schön. Und auch Marko Arnautovic wird vielleicht nicht 180 Minuten spielen, wobei das habe ich auch bei der Europa einmal gesagt, und ich glaube, dann hat er insgesamt in 4 Spielen 3-mal gestartet, aber das weiß gerade keiner mehr.
Aber zumindest doch viel im Einsatz mit, ja, da das Tor geschossen und so, also ja.
Ja, genau, gegen Polen, Elfmeter da, den er wirklich den Nerven muss haben, aber die hat er. Und er bleibt ja auch bei Inter, also von dem her, der spielt ja auch Balletage, also das ist jetzt kein Profi am Abstellgleis, der ist noch immer in einem der besten Vereine Europas unter Vertrag. Jetzt zu dem von dir angesprochenen Junior Adamo, ich gebe da vollkommen recht, das ist so geil. Also ich bin der Meinung, Hot Take, Junior Adamo ist der Stürmer, den Ralf Rangnick über alles liebt und den Ralf Rangnick haben will. Genau diesen Spieler. Weil Junior Adamo, das hat er auch schon gezeigt, und der Ralf Rangnick versteht, was es heißt, Ralf Rangnick Spiel als Stürmer zu spielen. Also haben sie schon einmal in dem Podcast gesagt, Testspiel gegen Italien, arschkalter November 2022, Junior Adamo von Beginn gestartet, wahnsinnig gut, was der für Wege gemacht hat, der ist so cool, der ist so super, der weiß, diese Tiefengänge zu machen, der ist einfach richtig, richtig gut. Also Junior Adamo war auch dafür verantwortlich, dass man eigentlich, damals hat es kein VAR geben, nach einer Minute gegen Italien einen Elfmeter kriegen hätten müssen, den hat der Schiedsrichter nicht gegeben, wieso auch immer. Aber Junior Adamo, genau der Spielertyp, den Ralf Rangnick wahrscheinlich vorne drin haben will. Und ich glaube, Ralf Rangnick freut sich unheimlich, dass Junior Adamo jetzt bei Freiburg so ganz leicht dieser Knoten aufgeht, dass er wieder berechtigterweise ins Nationalteam holen kann.
Also es sind natürlich erst 2 Spiele gespielt von Freiburg. Ja, jetzt in dem Moment, wo wir aufnehmen, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber Es ist zumindest, also ich glaube, es freut sich jeder, dass es bei Freiburg so aussieht, als ob man auf ihn setzt. Wie gesagt, es, je nachdem ist noch nichts fix und so, aber es ist schön, dass er zumindest mal getroffen hat im DFB-Pokal, dass er auch in der Liga gesetzt war bis jetzt. Genau, also man hofft in dem Fall für ihn, für Rangnick und für uns und das Team natürlich das Beste, dass er das so beibehalten kann. Schauen wir vielleicht gleich weiter ins Mittelfeld. Da gibt es jetzt relativ viele bekannte Gesichter. Die Altbekannten mit dem Namen Sabitzer, Leimer, Seibald Grillitsch, Baumgartner, Schmidt und, was man dazu sagen muss, Alexander Prass jetzt in Hoffenheim, Matthias Seidel und Kevin Stöger. Also tatsächlich. Doch. Tatsächlich, mit 31 Jahren, Kevin Stöger, nachdem er jetzt zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist, wirklich in Nationalmannschaft gekommen. Wie findest du das?
Ja, also ein paar würden sagen, längst überfällig. Ich habe das, glaube ich, schon einmal gesagt, beziehungsweise wir haben sie auch mit dem Lars Konetken, Co-Trainer, damals im Podcast beredet. Es ist halt schwierig, vor einer EM-Endrunde einen Spieler reinzuholen, der noch nie dabei war in dem Gefüge. Das ist ein Risiko und das sind sie nicht eingegangen. Was ich aber auch mal denke, Kevin Stöger ist wieder so ein Spieler und das finde ich deswegen geil. Also schauen wir uns das mal nochmal kurz an. Du hast angesprochen, Sabitzer, Schlager, Leimer. Sabitzer, Leimer, Seibald, das sind die gleichen Personen, die haben unterschiedliche Haarfarbe, sind aber die gleichen Menschen. Also bei aller Wertschätzung und ich meine, ich finde die voll geil, also alle drei. Aber die bringen diesen extra Turnaround, die bringen nicht was Spezielles Neues in das Team. Und das bringt Kevin Stöger rein. Also der ist ein anderer Spieler als die drei und auch ein bisschen anders als der Matthias Seidel. Und ich finde das schon geil. Also ich finde das eine coole Idee, weil man einfach ein bisschen diverser wird. Das hat man dann doch phasenweise bei der Euro gesehen, vor allem im Polenspiel nach dem Ausgleich bis hin zum erlösenden 2-2 von Christoph Baumgartner. Ganz so die Lösungen haben wir manchmal dann doch nicht, wenn es dagegen uns schwer machen will. Und da ist Kevin Stöger natürlich eine Waffe, weil der wieder einen anderen... Also ich glaube, der Kader ist der diverseste unter Ralf Rangnick, weil er einfach unterschiedliche Spielertypen mit reinbringt. Also er bringt einen Junior Dahmer mit rein, der Tiefenläufer kann im Sturm. Er bringt aber auch einen Marko Arnautović rein, der Brecher ist. Er bringt einen Christoph Baumgartner rein, der voller Dribbler ist. Er bringt einen Kevin Stöger rein, der technisch ein bisschen Dribbler, aber auch mehr ist. Und er bringt diesen Pressing-Block rein. Also ich glaube, das meine ich damit, dass ich jetzt einmal einen Punkt mache, Kevin Stöger ist sicher ein Gewinn für dieses Nationalteam, weil er einfach wieder andere Qualität in dieses Spiel bringen kann. Ob es dann funktioniert, werden wir sehen.
Und ob er dementsprechend überhaupt einen Platz finden wird in der Mannschaft, in den Spielen, gehört natürlich auch dazu, weil du eben schon die angesprochenen Sabitzer, Leimer, Seibald, also die sind ja doch eine Bank meistens im Mittelfeld. Also ist die Frage, wie man sich da natürlich dann orientiert. Ja, Christoph Baumgartner, Romano Schmidt eben im offensiven Mittelfeld. Also es ist schon ein sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr fixe Mannschaft da im Mittelfeld, die da vielleicht gar nicht so viel quasi Rotation zulässt. Aber eben, du sagst es, es ist wirklich einmal verdient, dass er drinnen ist. Und wird wahrscheinlich auch spannend, was er dem Team dann geben kann und wie er sich und seine Stärken einsetzen kann im Team. Ja, schauen wir vielleicht noch die restliche Mannschaft durch. Bei den Torhütern gibt es jetzt keine Überraschung. Alexander Schlager, Patrick Penz und Niklas Hedl. Und in der Abwehr gibt es jetzt auch wenige Überraschungen. Eigentlich auch alles altbekannte Gesichter. Was wir nur kurz vorher besprochen haben, das Thema Marco Friedl. Jetzt sind Samson Baidoo und Leopold Querfeld in der Mannschaft. Zwei junge, gute Verteidiger. Der eine eben bei Salzburg, der andere kurz vor der Euro war es, glaube ich, noch zu Union Berlin gewechselt. Also die Vollzugsmeldung war quasi kurz vor der Euro, meines Wissens.
Ich glaube, ja.
Ja, und Marco Friedl als Kapitän von Werder Bremen nicht im Kader auf Abruf, ja. Wie findest du das? Weil wir haben ja kurz vorher geredet, aber wie findest du das, dass Marco Friedl in der Abwehr keinen Platz hat derzeit?
Ja, ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst, weil wir die Personalie Maxi Wöber als Motor ein bisschen anders sehen, glaube ich. Also ich glaube, Marco Friedl wäre wahrscheinlich, hätte sich mit Maxi Wöber um Platz gestritten. Um einen Startplatz. Also natürlich gibt es einen Kandidaten für einen allgemeinen Kader, aber bei du beispielsweise ist er klassischer Rangnick-Spieler. Friedl ist es nicht. Das haben wir dann doch ein bisschen wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, so divers der Kader auch ist, aber Fixpunkte gibt es. Und das ist beispielsweise Samson Badou, einfach einer mit großer Physis, der einfach stark im Spiel gegen den Ball ist, auch Kevin Dunn so ist so wer. Das ist Friedl nicht unbedingt, würde ich sagen. Und ich will jetzt nicht sagen, Marco Friedl brauchst nicht. Marco Friedl kann dann natürlich auch immer einen Punkt geben, der wichtig ist. Aber bei dem, was man bisher unter Rangnick gesehen hat, wie der in der Defensive spielen lassen will, glaube ich, ist er eigentlich austauschbar. Und wenn man jetzt sagt, die Linksverteidigerposition, wo wir ja eh immer wieder mal Diskussionen haben, wer da spielen soll, das hat der Maxi Wöber eigentlich schon relativ stark gemacht und auch da sehe ich keinen Grund, wieso jetzt da der Friedl da reinrutschen soll.
Ja, und Philipp Mwene hat es ja in der Euro vor allem so stark hervorgetan auf der Außenbahn. Also das muss man auch natürlich sagen. Das ist eigentlich eine gesetzte Position.
Und Alexander Prass kann ja auch Linksverteidiger spielen, wie man ja gelernt hat.
Das stimmt eigentlich, ja. Stimmt. Ja, na, gebe ich da dann eigentlich schon, ja, weil, wie du sagst, wenn du dann irgendwie wieder mit Dreierketten oder eben mit den Außenverteidigern, die eben dann sehr offensiv wirken, spielst, dann bist du eigentlich mit den drei Herrschaften, Danso, Linhard, Wöber, schon eigentlich fix gesetzt oder gut gesetzt. Ja. Na, stimmt. Was sagst du allgemein? Ich habe nur gesehen, auf Abruf, guter Burgstaller, mal wieder. Also, er kann es nicht lassen. Finde ich aber irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ob das für die Situation, also ich weiß nicht, ob das für die Stürmersituation oder gegen die Stürmersituation in Österreich spricht, aber ja, vielleicht nimmt man noch alles mit kurz vor Karriereende. Aber ich finde schön, dass es
nochmal auf der Abruf. Ja, wobei der Burgi ist ja einfach jetzt bei allen. Alle Kritik zu diesem Kurzauftritt damals in Aserbaidschan, wo er in 10 Minuten geschafft hat, Gelb-Rot zu kassieren. Der ist ja da trotzdem, also schau, wenn du Jakubowicz mitnimmst, kannst du auch genauso gut einen Burgstall eigentlich mitnehmen. Also der macht seine Tore und die erinnern das Tor in Prager, in der Europa League Quali, Tiefenlauf, genau richtig gelaufen, Seidel natürlich mit einem super Pass, aber der kann das halt nur immer. Der ist schon ein super guter Stürmer, auch in dem Alter noch. Und ich finde das schon okay, nur was Herbert Prohaska jetzt einmal geleakt hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass das die letzte Saison sein könnte von Guido Burgstaller. Hast du
es mitgekriegt? Ja, das war im Interview nach dem Spiel, glaube ich, oder?
Ja, ja. Der Herbert Prohaska steht am Spielfeldrand und der Burgi kommt kurz her und der Herbert sagt, Burgi, jetzt was zu gut bist, willst du aufhören oder was? Und dann sagt jetzt sein Kollege vom OF, Herbert, wir sind schon auf Sendung. Das heißt, da hat er vielleicht was ausplaudert, was er noch nicht ausplaudern hätte sollen. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, Herbert Prohaska hat live im OF, weil er nicht gewusst hat, dass die Kamera schon läuft, schon Schlimmeres gesagt. Das ist, glaube ich, ganz okay.
Mir kommt vor, vor kurzem hat der Hans Krankl bei Sky auch irgendwas Ähnliches so angemerkt mit dem Burgstaller und der Burgstaller hat dann gesagt, gemeint ein bisschen so in die Richtung, ja, ich schaue es mir da mal an, so ein bisschen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so das Ding noch ist, oder beziehungsweise ob er nicht vielleicht eh überlegt, aber ja, das stimmt. Natürlich, er hat schon dementsprechendes Alter, Marko Arnautović hat auch schon ein dementsprechendes Alter, wenn es um das geht, aber eben, guter Burgstaller auf Abruf für das Nationalteam noch. Also falls wer ausfällt. Let's see.
Vielleicht schafft das. Aber das hoffen wir natürlich nicht, dass er ausfällt, weil wir haben genug verletzt.
Ja, absolut.
Mehr. Nur dass ich einen Burgi dazu
kriege. Nein, also das nein, stimmt schon. Also wir hoffen, dass sie keiner verletzt. Wir hoffen auch nicht, dass sie gute Burgstaller verletzt. Wir hoffen, dass alle fit bleiben und für die Spiele vorhanden sind. Beziehungsweise einsatzbereit sind. Ja, die Spiele sind, wie schon angesprochen, gegen Slowenien und Norwegen. Slowenien auswärts und Norwegen ist daheim, glaube ich, was ich weiß, oder?
Auch
nein,
auswärts.
Ist auswärts. Entschuldige. Ja, zwei Auswärtsspiele. Was? Fangen wir mit Slowenien an, Tobias. Was ist, wie ist die slowenische Mannschaft? Wie würdest du sie einschätzen?
Ich habe mir gerade die Ergebnisse der letzten Spiele von Slowenien angeschaut. Und das erinnert mich ein bisschen so, wie wenn ich FIFA spiele und immer wieder merke, okay, die Schwierigkeit ist mir zu leicht. Ich stelle die Regel für die CPU ein bisschen hoch, dass es ein bisschen mehr Challenge ist. Dann merke ich, ui, jetzt habe ich es zu anstrengend gestellt, jetzt schaue ich es wieder ein bisschen runter. Alter, das ist übelst random. Die gewinnen easy 1-0 gegen Nordirland beispielsweise in der EM-Quali. Gewinnen 3-0 gegen Finnland, verlieren dann mal 2-1 gegen Dänemark. Dann ist einmal. Und dann wird es einfach so random. Dann spielt sie nämlich 2-2 gegen Malta. Dann haben sie die Regel ein bisschen zu hoch gestellt. Dann haben sie gemerkt, okay, das war zu viel. Aber dann stellen sie die Regler so weit runter, dass sie auf einmal 2-0 gegen Portugal daheim gewinnen. Und wer das Spiel noch im Kopf hat, weil ich mir das nachher so genau angeschaut, das war ganz okay. Also das war kaum verdienter Sieg. Das war einfach, der war einfach die bessere Mannschaft damals. Dann stellen sie die Regler so halb irgendwie, nämlich wieder ein bisschen stärker und schaffen es gerade noch 2-1 gegen Armenien zu gewinnen. Denken sie, passt jetzt los mit den Regeln so und spielen dann 1-1 gegen Bulgarien. Also, ich weiß ja nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich von der Mannschaft halten soll. Euro, dass wir das auch noch abschließen, auch wieder komplett random. 4 Spiele, 4 Unentschieden. 1-1 gegen Dänemark, 1-1 gegen Serbien, 0-0 gegen England. Was ganz passabel wirkt, aber wer die englische Mannschaft in der Gruppenphase vor allem gesehen hat, denkt sich, naja, und vor allem die dänische Mannschaft auch, naja. Und dann scheiden es 3-0 nach Elfmeterschießen gegen Portugal aus, was nach 120 Minuten an 0-0 gestanden ist. Was man vielleicht daraus ablesen kann, ohne jetzt wirklich eine Prediction dazu geben wollen, das sind haben einfach einen verdammt guten Dormer, das wissen wir, wahrscheinlich den besten Dormer der Welt oder einen der besten Dormer der Welt mit Jan Oblak. Sonst ist die Mannschaft, ja, ich finde schlagbar, das muss man aus Österreich sagen, aber der kann schon unangenehm werden. Und wenn ich jetzt auf Ergebnis tippen müsste, nachdem wir die 4-mal in Folge unentschieden gespielt haben, ich weiß ja nicht. Vielleicht wird es wieder unentschieden.
Man kann nur hoffen, dass sie nicht die Regel jetzt wieder runterdraht haben.
Ja,
genau. Dass dann auf einmal 3-0.
Genau, wer weiß, was slowenische Nationalteam bei FIFA so macht, was scheinbar auch in die Realität sich umsetzen lässt.
Sondern also einfach Karrieremodus auf Amateur spielen. Das ist wahrscheinlich das safest Call. Aber eben zwecks bekannteren Namen, den Torhüter hast du angesprochen, Jan Oblak. Dann die vor allem in Österreich bekannte Namen, Jongoren Stankovic, Sandi Lovric und
ja,
Tommy Horvath. Ja, und natürlich dann auch im Sturm der Benjamin Šeško, Andras Spora, falls sich wer erinnern kann, der ist lang mit Sturm in Verbindung gebracht worden und natürlich dann auch noch Josip Iličić. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hoffe.
Iličić.
36 Jahre. Iličić.
Teamkollege von Jakubovic.
Richtig.
Also.
Eben, also es ist, ja, wie du sagst, sehr, sehr willkürliche Ergebnisse. Auswärtsspiel heißt jetzt nicht so viel, weil die Auswärtsreise ist jetzt nicht so lang nach Maribor. aber genau, ja, das ist mal, ich kann jetzt gar nichts mehr hinzufügen, actually. Also es
ich traue mir die wirklich nicht einzuschätzen. Ich kann es halt wirklich irgendwo nicht sagen, was total unprofessionell gerade wirkt. Aber Slowenien, also wir haben die ja auch mal in der EM-Quali gehabt. Kannst du dich noch erinnern, zwei für die EM 2020, was dann 2021 gespielt worden ist?
Ich weiß gar nicht genau, actually. Aber also, wird so sein, ja.
Die haben wir nämlich in der EM-Gruppe gehabt, EM-Quali-Gruppe. Und das waren zwei eigentlich super unangenehme Spiele. Also wir haben jetzt davor, dass wir jetzt auch ein bisschen in die Statistik und die Historie der österreichischen Ergebnisse gegen Slowenien gehen, kann ich das ein bisschen erzählen. Wir haben davor 2018 wo wir unter Franco Foda noch alles gewonnen haben, was den Charakter des Spiels gehabt hat. Egal wer da kommt, egal ob Slowenien, Russland oder Deutschland kommt, nur bei Brasilien war es am Schluss. Aber bei diesem Slowenien-Spiel, das war ein Traum. Also wirklich, wer sich auf YouTube die Highlights, glaube ich, anschauen will, wenn die oben sind, das war ein grandioses Spiel. Österreich hat das 3:0 gewonnen, hochverdient, Doppelpack Marko Arnautović. Meiner Meinung nach eines der schönsten Teamtore von Arnautović mit Chip von Julian Baumgartlinger und Arnautović überhebt den slowenischen Tormann, der damals nicht Oblak war, mit einem Kopfball und der Ball fällt wirklich so schön ins Kreuz weg. Das dritte Tor, was damals das erste Tor war, hat übrigens Alaba bei direktem Freistoß gemacht. Also das war ziemlich geil. Das war super Partie. 3:0 Sieg in Klagenfurt und wie die EM-Auslosung kommen, ist, haben wir gedacht, ja gut, ich bin optimistisch. Dann kommen diese zwei Spiele bei der EM-Quali und wir mühen uns in Klagenfurt. Ja, bist du bescheuert, das ist eine Sache-Partie. Zum 1:0 Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft, wie so oft und davor, oder aber halt nicht wirklich das, was man liefern kann gegen Slowenien. Vielleicht gewinnen die 1:0 und jetzt aufs Raten, wer damals das Goldtor erzielt hat.
Guido Burgstaller.
Guido Burgstaller, komplett richtig. Komplett richtig. Der Abstauber versteht sich.
Ja, natürlich, natürlich. Eines seiner zwei Teamtore, oder?
Genau, das andere gegen Serbien in der WM-Quali. Einmal, aber genau, also von dem her, das war dann schon Sache und das Rückspiel, das war auch so irgendwie random. Gewinnen wir auch 1:0. Erstes Teamtor, Stefan Posch, übrigens damals, Kopfballtor. Und auch da war es so, okay, nachdem wir waren vor dem Tor, das glaube ich so nach 18 Minuten oder so fällt besser, wir waren nach dem Tor besser, aber halt nicht so, wo ich mir denke, ja, geil, safe, 3 Punkte und Spektakel oder, was heißt Spektakel oder, ja, die Partie schaue ich immer gerne an. Das ist halt jetzt schon anders. Erstens, weil Slowenien dann doch besser geworden ist in den letzten Jahren. Hat man auch bei der Euro gesehen, muss man sagen. Aber eben auch, weil wir viel, viel besser geworden sind in vielen Bereichen.
Das zweite Spiel ist gegen Norwegen. Und ich habe mir gleich die Statistik direkt aufgemacht. Die letzten Spiele haben wir auch in der Nations League Gruppenphase gehabt und da haben wir ein Unentschieden und einmal gewonnen. Davor war das letzte Spiel, das wir gehabt haben, 2002, also es ist ja schon zeitlang her. Das heißt, das waren die letzten ja, direkten Duelle. Norwegen ist, das Erste, was mir einfällt natürlich, ist Erling Haaland und so weiter und so fort, ist es aber nicht mehr. Also Martin Ødegaard, eh schon wissen, dementsprechend der Arsenal, gestandene Arsenal-Spieler und auch Kapitän, zumindest im Nationalteam. Ja, und sonst auch einige bekanntere Namen, einige größere Namen. Was würdest du dir von Norwegen erwarten?
Viel. Also jetzt nicht unbedingt, auch das ist schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen mehr als Slowenien, weil Norwegen war nicht teurer. Slowenien war aber teurer. Das aber das sind trotzdem zwei Gegner, die darfst du nicht unterschätzen. Es ist, glaube ich, generell oft so, das sind diese Mannschaften, wo wir vor Anfang Koller-Ära waren. Weißt, also so ein bisschen so schwer zum Einschätzen, die können das Leben schon sehr unangenehm machen. Und was bei Norwegen natürlich dazu kommt, du hast es komplett richtig angesprochen, diese individuelle Klasse einzelner Spieler, das sind als Kollektiv nicht herausragend. Das ist der zentrale Unterschied zu uns. Wir sind als Kollektiv wirklich gut. Aber die haben halt Spieler, die machen da aus nichts ganz, ganz viel. Und Martin Ødegaard, Alexander Sørloth und allen voran Erling Haaland sind genau die Typen. Also das können super unangenehm werden und ich glaube, dass in beiden Spielen, das ist jetzt eine dumme Phrase, der Spielfilm mega entscheidend wird. Weil prinzipiell sind wir von der Qualität her definitiv besser. Und jetzt wieder kurz zum Anfang von der Podcast-Folge. Von der Qualität her waren wir auch klar besser als die Türkei. Das haben wir auch gesehen in dieser Partie. Aber es spielt mittlerweile so oft, wie läuft das Spiel ab? Wer macht das erste Tor? Kriegst du noch 50 Sekunden einen dummen Eckball rein, wie bei der EM im Achtelfinale? Oder, anderes Beispiel, machst du es wegen die Niederlande, wo du nach 7 Minuten durch ein Eigentor in Führung gehst? Oder gerade in dieser Druckphase dann durch Manu Schmidt das 2:1 erzielst? Also das klingt so, ist wirklich eine super dumme Phrase und ich entschuldige mich dafür, aber der Spielfilm wird entscheidend und es wird vor allem entscheidend, wie funktioniert Österreichs Pressing gegen Erling Haaland. Wir haben das schon einmal gesehen, damals noch unter Foda, EM-Quali-Spiel gegen die Dänen. Wir haben hochgepresst, wir haben gepresst und das haben uns überlaufen und haben 4:0 in Wien in Zappelstadion gewonnen. Das heißt, Pressing muss ja so funktionieren, dass du immer bei Pressing ist das Timing ganz, ganz wichtig. Und wenn der Gegenspieler gegenübersteht, wie der Erling Haaland, der wahrscheinlich auf 100 Meter mir 95 Meter abnehmen würde, kann das super unangenehm ausgehen. Es kann wirklich, wirklich verheerend werden. Aber es kann auch so laufen wie beim letzten Gastspiel in Norwegen, das du vorher schon angesprochen hast, bei diesem 2:2-Sieg, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, wo wir durch Gregoritsch und Elfmeter von Sabitzer, glaube ich, relativ komfortabel 2:0 führen und das Spiel eigentlich zu unserer Gunst läuft und wir haben das unter Kontrolle und dann rutscht, und das haben wir genau bei dem, dann rutscht einmal eine Flanke durch. Haaland läuft im richtigen Moment ein, ist wieder pfeilschnell, ist als Erster am Ball, macht damals sein erstes Länderspieltor. Also, es heißt, bei dem Spiel voll und ganz den Fokus nicht zu verlieren, wirklich wachsam sein, wirklich am Punkt da zu sein und wirklich schauen, dass man so gut wie möglich die Timing-Hoheit hat. Das klingt jetzt aber wie ein Bullshit-Wort, aber dass man einfach schnell im Kopf und schnell am Ball ist. Und das Nationalteam hat ja zumindest zeigt in den letzten Spielen, dass sie das ganz, ganz oft ist. Von dem her bin ich optimistisch. Leicht wird es nicht.
Leicht wird es nicht. Das sind die zwei Spiele in der Nations League. Ich weiß nicht, sollen wir einen Tipp abgeben, Tobi? Nachdem du sagst, es ist so schwierig.
Ich traue es mir nicht, weil ich meine, es ist halt auch so schwierig, wenn du so viele verletzt hast, wie ernst nehmen wir die Nations League, ist eine schwierige Frage, aber weißt du, wie viel probieren wir aus? Wie viel probieren die Gegner aus? Also. Mm.
Aber das heißt, wir verbleiben halt ohne Tipp, oder?
Machen wir mal so. Wir verbleiben halt ohne Tipp, ja.
Schön. Ja. Wie gesagt, ich bin auch sehr, also ich hätte jetzt auch nicht mehr sagen können, du hast das wunderschön analysiert mit dem vorhandenen Wissen, das du hast. Zwei Spiele eben im Anfang September, am 6.9. und am 9.9., wenn ich mich nicht täusche. Genau, 9.9. Wir werden einschalten. Wir werden gespannt sein. Was würdest du gern noch, machen wir vielleicht so eine Abschlussfrage, was würdest du gern noch den zwei Spielen wissen oder gesehen haben?
Ich will erstes Länderspiel da von Junior Adamo gesehen haben. Ich will, dass das einmal funktioniert. Schön. Weil das ist ein zentraler Punkt, den Junior Adamo ja nicht mitbringt, dass er das oft den Schritt zu früh, dass er im Abseits steht, oder zu spät, dass er in den Ball kommt. Und deswegen hat es noch nicht funktioniert, dass der Tor gemacht hat. Er war, glaube ich, in einem Testspiel gegen Andorra mal dran, wo er auf die Latte gehaut hat, gegen Italien, was ich vorher erwähnt habe, war er dran, wo er auf die Stangenseitfallzieher gesetzt hat. Ich würde gern das einmal, und die breite Masse wird das nur so anerkennen, wenn er trifft, dass der richtig guter Stürmer ist. Ich würde das gern einmal in einer verwertbaren Aktion sehen, was noch und auch auf der Anzeigetafel steht. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen. Wie schaut es bei dir aus?
Ich würde mir. Junior Adamo ist schön. Ich würde einfach gern zwei selbstbewusste Auftritte sehen, weil wie du gesagt hast, es war die Niederlage gegen die Türkei war schwierig zum Verkraften, war richtig hart für die Mannschaft, für den Trainer auch, also hat er selber gesagt. Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Selbstbewusstsein nicht verloren gegangen ist und dass man das auch sieht im Auftritt. Und wenn ich zwei selbstbewusste Auftritte sehe, dann kann ich, glaube ich, in Zukunft ruhig schlafen.
Dann kannst du in Zukunft mitgehen beim Länderspiel.
Dann kann ich beim nächsten Auswärtsspiel irgendwo, Kasachstan vielleicht.
Astana, Flug ist gebucht, sehr geil, danke.
Dann kann ich dort vielleicht mitgehen. Ich meine, grundsätzlich sind es ja alles Full-Profis und sollten auch mit der mentalen Komponente dementsprechend ausgebildet sein und natürlich auch wissen, wie es mit dem umgehen. im Best Case, natürlich ist immer wieder was anderes, wenn sowas eintritt, aber das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Sicheres Spiel, selbstbewusste Kicker, guter Auftritt, ja, das ist das, was ich mir wünsche.
Und wenn all das zusammenkommt, hören sich die Stadionsprechstunde bald auch von Astana aus.
Jetzt habe ich was angefangen, gell? Na gut, ja. Aber reden wir dann vielleicht noch den Spielen noch einmal. Vielleicht auch wieder mit Gast oder vielleicht sonst einfach wir zwei. Wir werden sicher wieder ein schönes Gesprächsthema finden. Bis dahin drücken wir die Daumen und hoffen, dass wir einen Junior-Damator und einen selbstbewussten Auftritt sehen, weil dann dingeln wir noch Astana und schauen uns im eiskalten Kasachstan wahrscheinlich irgendein Auswärtsspiel gegen ja, die kasachische Nationalelf an. Ist kein Versprechen, aber vielleicht stellen wir es mal in Aussicht. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den Nationalteamspielen. Vielen Dank, Tobi, fürs Dabeisein.
Dankeschön.
Und wir hören uns wieder ja, nach den Nations League-Spielen. Bis dahin, alles Gute. Wir sehen uns, wir hören uns vor allem. Und ciao.
Ciao.